Detektor FM. Zurück zum Thema.
Schwestern im Clinch. CDU und CSU liegen sich in den Haaren. Mal wieder. Die Geschichte der Union liest sich teilweise wie ein Protokoll des Streitens. Oft dominieren Unstimmigkeiten die Schlagzeilen. Pünktlich zu bestimmten Anlässen demonstrieren die Parteioberen dann aber, zumindest vor den Kameras, wieder Harmonie. Was steckt eigentlich dahinter, wenn die CSU jüngst mit einem Austritt aus der Union droht? Nicht erst seit Horst Seehofer und Angela Merkel an der Spitze ihrer Parteien stehen, pendelt die Union zwischen Diskurs und Disput. Über Beispiele aus der Historie der Parteienehe und die Hintergründe der stets schwelenden Streitigkeiten spreche ich nun mit Uwe Jun. Er ist Parteienforscher an der Uni Trier. Guten Tag, Herr Jun.
Guten Tag.
Was wir in der letzten Zeit erleben, Seehofer droht mit einem eigenen Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017, der bayerische Finanzminister Söder wirft der CDU ihren vermeintlichen Linkskurs vor. Ist das noch politischer Diskurs oder eher schon ein offener Disput?
Ich würde hier durchaus von einem offenen Konflikt sprechen, den Seehofer und seine Gefolgsleute hier suchen. Es gibt da ein großes Unverständnis von Seiten der CSU, insbesondere mit Blick auf die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin, die lange Zeit gemeinsame Linie verlassen hat aus Sicht der CSU und nun eine eigenständige Politik betreibt, die der CSU nicht passt. Und dies nimmt die Partei, also die CSU, die bayerische Schwesterpartei, zum Anlass, hier den offenen Konflikt zu suchen.
Jetzt poltert aber ja vor allem Seehofer sehr laut. Also er blamiert richtiggehend beim CSU-Parteitag die Kanzlerin, lässt sie da warten. Er beschädigt sie damit ja auch. Ist ja immer noch die gemeinsame Kanzlerin auch. Was hat er davon?
Es geht Horst Seehofer darum, hier die Konfliktlinien deutlich zu markieren. Und Horst Seehofer geht es auch immer darum, seine eigenen Standpunkte, seine eigenen politischen Positionen durchzusetzen. Und das versucht er halt auf die Weise, die ihm am besten erscheint oder am effizientesten erscheint, wenn sie auch bis dato ja kaum durchgedrungen ist. Auch das muss man am Ende sagen. Aber Seehofer sieht wohl keine andere Möglichkeit mehr, als eben in der Öffentlichkeit die Kanzlerin zu stellen. Er scheint in internen Gesprächen keine Möglichkeiten mehr zu erkennen, die Kanzlerin zu einer anderen Linie zu bewegen. Und das Ergebnis haben Sie dann ja beschrieben.
Man könnte sich vorstellen, dass Franz Josef Strauß, wenn er dennoch leben würde, sicher seine helle Freude am aktuellen Stunk hätte. Gibt es denn historisch gesehen, gab es da schon schlimmere Auseinandersetzungen in der Union oder kann man schon davon sprechen, dass der momentane Zwist eine Art historischer Tiefpunkt im Verhältnis der Schwesterparteien ist?
Ist es nicht, würde ich meinen, denn es gab ja sogar schon mal in der Zeit, die Sie angesprochen haben, unter dem mittlerweile schon legendären bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß einen formellen Trennungsbeschluss, den sogenannten Kräuterbeschluss, in dem die CSU festgelegt hat, die gemeinsame Fraktion zu verlassen. Dieser Beschluss ist relativ schnell wieder aufgehoben worden, aber da können Sie schon sehen, dass der Streit zum damaligen Zeitpunkt zwischen Franz Josef Strauß und Helmut Kohl deutlich ausgeprägter war, denn ein solch formeller Beschluss wird derzeit von der CSU nicht gesucht und meines Wissens auch nach nicht konkret angestrebt.
Aber poltern können Seehofer und Söder ähnlich wie Strauß schon fast, ne?
Nun, ich denke, dass Seehofer viel stärker die mediale Bühne nutzt. Die war zum damaligen Zeitpunkt, als Franz Josef Strauß auftrat, noch nicht so stark ausgeprägt. Seehofer bespielt die verschiedenen Kanäle, um seine Unzufriedenheit mit der Bundeskanzlerin zum Ausdruck zu bringen.
Sie haben es eben schon gesagt, wirklich ernst gemacht und tatsächlich, ich sag mal, die Scheidung eingereicht hat ja dann doch noch niemand. Sind denn die aktuellen Streitigkeiten, die sich, wie gesagt, stark an der Flüchtlingsfrage auch entzündet haben, vielleicht auch einfach strategisch motiviert, so eine Good Cop, Bad Cop Verteilung, dass CDU und CSU links wie rechts eben ein breiteres Wählerspektrum abdecken?
Das wäre denkbar, dass das mit ins Kalkül von Horst Seehofer und seinen Gefolgsleuten einfließt. Das ist nicht auszuschließen. Aber ich denke schon, dass das tiefer geht, dass es also nicht nur eine solche taktische Motivation dem Ganzen zugrunde liegt, sondern dass eben Horst Seehofer in der Tat unzufrieden ist. Natürlich spielt auch bei Seehofer und bei seinen Gefolgsleuten der CSU eine wichtige Rolle, dass die Mehrheitsfähigkeit in Bayern gewährleistet wird. Und da sieht Seehofer, dass in Bayern insbesondere die Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin sehr stark ausgeprägt ist. Und daher versucht er entsprechend wenigstens in Bayern die Linien klar zu ziehen und die Mehrheit der bayerischen Wähler hinter sich zu bringen.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich schon vorstellen könnten, dass es im Kalkül der CSU eine Rolle spielt. Was ist mit dem Kalkül der CDU?
Da ist schon seit längerer Zeit zu beobachten, dass Bundeskanzlerin Merkel einen Kurs der politischen Mitte versucht zu fahren. Das heißt, dass sie die CDU von traditionellen Politikinhalten, die eher mit autoritären Werten zu tun haben, verlässt. Das ist nicht nur in der Flüchtlingspolitik erkennbar oder in der Asylpolitik, sondern in vielen anderen Politikbereichen auch. Denken Sie an das traditionelle Familienbild, denken Sie an die Wehrpflicht, denken Sie an die Bildungspolitik. In all diesen Bereichen auch oder in vielen anderen können Sie das beobachten. Denken Sie an die Atompolitik, dass die Bundeskanzlerin hier versucht, nach mehrheitsfähigen Gesichtspunkten insofern zu agieren, dass sie die Partei in der politischen Mitte verortet und das, was traditionelle konservative Wähler mit autoritären Werten bevorzugen, in ihren Gedanken und in ihren Strategien keine große Rolle spielt.
Naja, aber vielleicht kommt es eher dann gar nicht ungelegen, dass in der Union zumindest dieses konservativere Spektrum dann von der CSU abgedeckt wird.
Wenn Sie recht hätten, nähme die Bundeskanzlerin billigend in Kauf, dass sie bei Landtagswahlen erhebliche Niederlagen erleiden muss, denn die CSU tritt ja nur in Bayern an, in anderen Ländern ist sie nicht wählbar und das hat eben auch zu einer Stärkung der sogenannten Alternative für Deutschland geführt. Wenn sie also recht hätten, dann wäre das ein billigendes Inkaufnehmen von Landtagswahlniederlagen, wie wir sie zurzeit erleben, genauer gesagt im März erlebt haben.
Und diese Streitereien zwischen CDU und CSU, schadet das der Wählergunst? Also wenn zwei sich streiten, freuen sich dann die Dritten?
Sie haben völlig recht, die Wähler oder ein Großteil der Wähler, die Wähler wäre zu pauschal, aber ein Großteil der Wähler erwartet, dass die Bundesregierung effizient arbeitet, dass sie Probleme löst und dass sie das Land regiert. Und die erwarten nicht und sehen sich sogar in der Lage, das negativ zu bewerten, wenn Regierungsparteien, Koalitionsparteien sich über die Maßen streiten. Und von daher sind die schlechten Werte, die die Regierungskoalition zurzeit hat, unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass die Dispute wieder überwiegen, dass also der Wähler den Eindruck hat, die streiten mehr wie die Kesselflicker, denn regieren in effizienter Art und Weise.
Ich frage doch noch mal nach, glauben Sie nicht, dass jetzt sagen wir mal für einen Wähler in Nordrhein-Westfalen, also außerhalb Bayerns jedenfalls, der sich von der nach Mitte links gerückten Haltung der CDU nicht mehr angesprochen fühlt, vielleicht gerade in der Flüchtlingsfrage, dass es für den trotzdem ein Grund sein könnte, nochmal CDU zu wählen, weil er sagt, naja, zumindest in dieser Unionsschwesternschaft kaufe ich ja dann auch noch die Seehofers und Söders so ein bisschen mit ein und damit auch die Position derer, die die Flüchtlingspolitik von Merkel auch kritisch sehen. Also dass die CDU, CSU als Gesamtkonstrukt dann doch wieder wählbarer wird für Leute, die sagen, naja, so wie die Merkel das mit den Flüchtlingen gemacht hat, das hat mir jetzt aber nicht gefallen. Da wäre ich tendenziell eher bei der AfD, aber die will ich jetzt eigentlich doch nicht wählen.
So um die Ecke denken die allerwenigsten Wähler, wie Sie es gerade beschrieben haben, sondern hier steht dann in Nordrhein-Westfalen, um Ihr Beispiel aufzugreifen, die CDU zur Wahl und damit eben auch die Politik der CDU. Und wenn man mit dieser Politik nicht einverstanden ist, dann geht man zu einer anderen Partei oder in die Wahlenthaltung. Hier denkt also der allerwenigste so konkret strategisch, wie Sie es gerade oder taktisch, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das konnten wir auch bei den Wahlen in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz eindeutig sehen.
Wenn das mit den Streitereien jetzt weitergeht, sich vielleicht noch zuspitzt, also es soll zwar im Juni ein verbindliches Treffen geben, wo man sich dann wieder einigt, aber mal angenommen, die beiden sind zerrüttet und werden sich nicht mehr so gut vertragen. Schätzen Sie, dass es vielleicht eines Tages wirklich keine Union mehr geben könnte? Also ist das ein Szenario, was Sie in näherer oder weiterer Zukunft für realistisch halten würden?
Es zeigt sich, dass Horst Seehofer zwar bisher auf verbaler Ebene eine Reihe von Möglichkeiten erwogen hat, eben auch sogar schon öffentlich mal diskutiert hat, ob er zu diesem letzten Schritt bereit wäre, aber dann doch immer wieder zurückzieht und diesen Schritt nicht vollzieht. Die Nachteile für die CSU wären auch deutlich erkennbar und daher scheut die CSU auch noch vor diesem Schritt, denn das würde ja auch gleichzeitig bedeuten, dass die CDU in Bayern antritt und damit die CDU in Bayern eben durchaus den einen oder anderen CSU-Wähler für sich gewinnen würde. Das heißt, die CSU wäre nicht mehr alleinige Regierungspartei in Bayern und das ist der CSU von eminent wichtiger Bedeutung, man kann sogar sagen von zentraler Bedeutung. Und insofern steht dieser Schritt aus meiner Sicht derzeit nicht an und man wird sicherlich dann eher versuchen, andere Schritte einzuleiten. Aber einen Trennungsbeschluss halte ich für derzeit nicht wahrscheinlich.
Innerhalb der Union brodelt es. Ob das nun strategisches Kalkül oder ernstzunehmende Auflösungserscheinungen sind, darüber habe ich mit Uwe Juhn von der Universität Trier gesprochen. Vielen Dank, Herr Juhn.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.